gibt einen Baum, der heißt Manchinelbaum. Er wächst an Küsten in Strandnähe, auf sandigen, steinigen Böden. Kann sogar Salzwasser gebrauchen, um zu wachsen. Vor allem in Mittelamerika und in der Karibik ist er zu Hause. Das Besondere an dem Manchinelbaum ist, er ist der giftigste Baum der Welt. Dabei sehen seine Früchte sehr, sehr schmackhaft aus, ähnlich wie kleine Äpfel, saftig grün. Die Spanier, sie nannten den Baum Äpfelchen des Todes, Manzanilla de la Muerte. Der Baum ist so giftig, dass man Ausschlag und Blasenbildung auf der Haut bekommt, wenn man unter dem Baum steht und es regnet, allein von dem, was die Blätter absondern und der Regentropfen mit auf die Haut geben. Wenn man das Holz oder die Blätter verbrennt, kann man von dem Rauch blind werden. Der Verzehr der Früchte ist tödlich. Aber seltsamerweise wächst fast immer in unmittelbarer Nähe von diesem Baum ein anderer Baum. Ein Baum mit länglichen Früchten. Sie sehen lange nicht so attraktiv aus wie der Manchinelbaum. Aber der Saft aus diesen länglichen Früchten des anderen Baumes oder Strauches ist das beste Gegenmittel bei Vergiftungen durch den Manchinelbaum. Nun, wir haben in der letzten Predigt, in der Katechismusreihe, die Frage behandelt, was ist Sünde? Und auch da haben wir schon diesen Zweiklang betrachtet. Es ist sowohl diese verdorbene Natur, als auch dann die einzelnen Übertretungen des Gebotes Gottes. Die Bibel, sie spricht ja nicht nur theoretisch von Sünde, sondern sie beschreibt auch ganz eindrücklich, was Sünde ist und wie Sünde in diese Welt kam. Ja, wie die allerersten Menschen gesündigt haben, was die erste Sünde war, die ein Mensch begangen hat. Und dabei geht es auch um eine gefährliche Frucht. Ihr kennt die Geschichte und wir lesen sie in 1. Mose Kapitel 3 in den ersten 7 Versen. 1. Mose Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Dies ist die Beschreibung des Sündenfalls. Die erste Sünde der Menschheit. Der Bund der Schöpfung, er wurde gebrochen durch diese Sünde. Aber was genau ist hier eigentlich die Sünde? Das ist auch die Frage, die unser Katechismus in Bezug auf diesen Bibeltext stellt, wenn es heißt in Frage 16, welches war die Sünde, durch die unsere ersten Eltern aus dem Stand fielen, in dem sie geschaffen waren? Die Antwort, sie lautet, die Sünde, durch die unsere ersten Eltern aus dem Stand fielen, in dem sie geschaffen waren, war ihr Essen von der verbotenen Frucht. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir die ersten Kapitel in 1. Mose durchgegangen sind, in der Predigtreihe durch Genesis. Und auch mit diesem Sündenfall haben wir uns sehr eingehend beschäftigt. Und deswegen kommt euch hoffentlich einiges auch ein bisschen bekannt vor, aber wir wollen hier noch einmal ein paar ganz grundlegende Fragen ansprechen. Und zwar, erstens, inwiefern war das Essen der verbotenen Frucht die erste Sünde? Die Frage zielt nämlich darauf ab, gab es nicht schon vorher sündige Regungen des Herzens, noch schon bevor es zu dem eigentlichen Essen kam? Wir lesen doch, dass Eva mit der Schlange sprach. War das überhaupt okay? Wir merken, dass sie auf die Worte der Schlange hört und darüber nachdenkt, das wirken lässt in ihrem Herzen. War das in Ordnung? Wir merken, dass der Teufel Zweifel sät an der Ordnung Gottes. Sie sagt nicht, oh, Moment, ich rufe mal eben meinen Ehemann. Bei solchen Sachen habe ich ihn lieber hier zu meiner Seite. Nein, sie geht darauf ein und debattiert mit dem Teufel. War das in Ordnung? Der Teufel, er spricht Eva an, und zwar als sie allein ist, als sie getrennt ist von ihrem Ehemann, von der Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Und er sieht Zweifel auch an dem Wort Gottes. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und er verdreht hier die Worte Gottes. Und mehr entfremdet er Eva von Gott und von seinen Ordnungen und von der Zuverlässigkeit und Klarheit seines Wortes. Und sie wird immer mehr eingefangen in diese List, in diese Betrügerei des Teufels. Wir können fast nachempfinden, wie ihr Verstand immer mehr getrübt wird. Wie ihr Wille immer mehr verunreinigt wird durch das, was der Teufel ihr anbietet, was er ihr aufzeigt. Und ihr Wille immer mehr dieser dargebrachten Versuchung entgegengeht. Bis auch all ihre Empfindungen verzerrt sind. Sie ist voller Begierde. Sie sieht plötzlich diese Frucht ganz anders an. Sie denkt plötzlich ganz anders über diese Frucht. Sie empfindet ganz anders gegenüber dieser Frucht als vorher. Aber es ist tatsächlich so, erst die Begierde führt dann zur vollständigen Sündentat, nämlich, dass sie diese Frucht nimmt und dass sie isst und auch ihrem Mann ihr zur Seite diese Frucht gibt. Erst mit dem Essen der Frucht ist die Sünde tatsächlich erfüllt. Auch wenn das Hören auf die Schlange und die Begierde in ihrem Herzen bereits sündige Regungen waren, zur Sünde führten. Aber wenn wir vom Sündenfall sprechen, dann ist die Tat der Sünde das, wo es zu Ende gebracht wurde, was all diese sündigen Regungen schon in ihrem Herzen und auch die listigen Worte der Schlange bezweckten, als das vollbracht wurde. Also können wir durchaus sagen, ja, die erste Sünde war das Essen der Frucht, der Bruch des klaren Verbotes, auch wenn schon so manche Regungen vorher wirklich darauf abzielten, zu dieser Sünde zu führen. Aber eine andere Frage, die wichtig ist und die sich viele bestimmt auch schon mal gefragt haben: Warum war das Essen der Frucht verboten? Warum hat Gott da diesen Baum hingestellt, mitten im Garten, und gesagt, von diesem Baum dürft ihr nicht essen? Warum war es verboten? Warum sollten die Menschen nicht von diesem Baum essen? Nun, zunächst einmal, es lag nicht am Geiz Gottes. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, naja, also diesen Baum, den möchte ich einfach nicht mit den Menschen teilen. Das soll mein Privatbesitz sein. Ich, ich kann mich nicht überwinden, den Menschen noch mehr Gutes zu tun. Das ist etwas, das möchte ich für mich, das möchte ich nicht teilen. Die Schlange, sie argumentiert so, als wäre es der Geiz Gottes, dass er den Menschen etwas nicht zubilligen möchte, nicht geben möchte, was eigentlich von großem Nutzen und von großem Wert für sie wäre. Dass es eine Art Geiz und Missgunst ist von Gott. Nun, das ist ein falscher Grund. Das ist eine Lüge der Schlange. Aber es ist auch nicht die Verdorbenheit der Frucht selbst oder des Baumes. Gott hat diesen Baum geschaffen. Und dieser Baum, er war nicht wie der Manchinelbaum, der so giftig war, dass wenn man ihn nur anfasst oder ihn diese Frucht isst, dass man deswegen sofort stirbt. Auch darauf scheint die Schlange hier ein bisschen einzugehen. Das ist gar kein giftiger Baum. War es auch nicht. Es ist nicht eine Verdorbenheit des Baumes selbst, das zum Verbot der Frucht führte. Es war nicht einfach nur so, dass Gott gesagt hat, irgendwie ist hier so ein komischer Baum in der Mitte des Gartens gewachsen. Ich mache mal lieber einen Zaun darum. Ich glaube, der ist wirklich nicht gut für euch. Und deswegen einfach aus Schutz sage ich, er ist verboten. Ja, so wie wir um eine gefährliche Baustelle einen Zaun machen, damit Kinder da nicht spielen oder sowas. Es war nicht der Grund, dass hier die Verdorbenheit oder das Gift in der Frucht selbst war. Aber warum war der Baum dann verboten? Es geht um Bewährung. Adam und Eva, sie sollten Gehorsam beweisen. Und zwar echten Gehorsam. Nicht Gehorsam aus Eigennutz. Ja, wir kennen das alles. Es ist wunderbar einfach, dem zu gehorchen, was uns sowieso selbst nützt. Was wir sowieso gerne möchten, was ganz in unserem Interesse ist. Ja? Wenn es auf der Autobahn heißt, so ab hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Es fällt keinem von uns schwer, dem Gehorsam zu leisten, weil ich sage, ich kann einfach so schnell fahren, wie ich will. Aber da, wo wir gehorsam sind oder gehorsam sein sollen, ohne dass wir direkt einen Nutzen davon sehen. Da prüft es unseren Willen, ob wir wirklich gehorsam sein wollen oder ob es uns nur um uns selbst geht. Nun, wir wissen, Adam war und Eva, sie waren vollkommen geschaffen und sie hatten auch das ganze Moralgesetz Gottes auf ihre Herzen geschrieben. Und zwar in einer Weise, wie es noch viel lesbarer war. Wir alle Menschen, sie haben das Moralgesetz in ihren Herzen geschrieben, aber Adam und Eva, sie hatten ein klares Bewusstsein davon. Und sie waren auch in all ihren Kapazitäten, in ihrer ganzen natürlichen Verfassung dazu geneigt, das Gesetz Gottes, das Moralgesetz Gottes zu befolgen. Denn das Moralgesetz Gottes ist auch völlig vernünftig und logisch und sowohl zur Ehre Gottes als auch zum Nutzen des Menschen. Aber dieser Baum mitten im Garten, er war eine echte Bewährung des Gehorsams. Und zwar mehr als vielleicht ein einzelnes der 10 Gebote. Ich meine, man muss auch mal drüber nachdenken. Wenn Gott gesagt hat, okay, das eine besondere Gebot, das gilt, ist, ehre deinen Vater und deine Mutter, dann hätte Adam sagen müssen, wer ist das denn? Oder selbst wenn wir es ein bisschen ausweiten, ehre die menschlichen Einrichtungen, ordne dich ihnen unter. Nun, Adam hatte keine menschliche Einrichtung, derer er sich unterordnen musste. Er hatte keine Feinde, zu denen er bewegt werden könnte, sie zu töten. Er hatte auch keine andere Frau, von der er gereizt werden könnte, mit Eva Ehebruch zu begehen. Er hatte keinen Nachbarn, den er beneiden könnte um sein Hab und Gut, um seinen Esel oder sonst was. Denn alles gehörte ihm. Der ganze Garten war sein. Es gab noch nicht mal jemanden, den er hätte belügen oder über jemanden lästern können. Es gab ja nur Eva, mit der er sprechen konnte. Und da fehlte ein Dritter, über den man dann übel nachreden kann oder ein falsches Zeugnis geben kann. Wir sehen hier das Moralgesetz an sich. Es war durchaus eingeschränkt, wenn wir das als Maßstab für den Gehorsam sehen konnten. Aber hier, dieser Baum in der Mitte des Gartens, er prüfte Adam. Bist du bereit zu gehorchen? Um des Gehorsams willen. Auch da, wo du nicht alles verstehst, da, wo es nicht direkt einen Nutzen für dich hat, da, wo es nicht selbstverständlich ist. Und dieser Baum, er prüft die Liebe von Adam und Eva. Vertrauen und Liebe um Gottes Willen. Einfach, weil Gott es gesagt hat, ich vertraue ihm, ich glaube daran, dass er uns liebt, dass er nicht geizig ist, dass er uns nichts Gutes vorenthalten will. Aber weil er gesagt hat, wir sollen es nicht davon nehmen, wir sind gehorsam aus Liebe. Und außerdem, dieser Baum in der Mitte des Gartens, er war ein Hinweis auf die Herrschaft Gottes. Hier war der Beleg, Adam und Eva, seid ihr bereit zu bestätigen, Gott hat das Recht, etwas zu bestimmen. Egal, ob es uns nützlich erscheint, ob es uns sinnvoll erscheint, ob es in unseren Augen logisch ist, Gott hat das Recht. Warum steht da dieser Baum in der Mitte des Gartens? Wir verstehen es nicht. Warum sehen die Früchte so gut aus, so schmackhaft aus? Wir verstehen es nicht. Warum hat Gott diesen Baum nicht irgendwo in der hintersten Ecke gepflanzt, wo wir ihn leicht übersehen können? Wir verstehen es nicht. Aber er ist Herr. Er hat Autorität. Wir gehorchen, weil wir seine Herrschaft anerkennen. Und in gewisser Weise war dieser Baum eine ständige Erinnerung in dem Garten. All das gehört dem Herrn. All das gehört dem Herrn. Und er hat es uns, Menschen, einfach aus lauter Güte gegeben. Und die Tatsache, dass wir das anerkennen, es prüft sich an diesem einen Baum, den er vorenthält. Es war diese Erinnerung, Gott ist der Gesetzgeber. Und er hat das Recht zu sagen, dies eine, das rührt nicht an. Oder dies von diesem einen, esst nicht. So wie Potiphar Josef über sein ganzes Haus gestellt hat, mit einer einzigen Ausnahme. Außer meine Frau. Und damit hat Potiphar Josef in die höchste Ehrenposition gestellt, aber auch gezeigt, ich stehe über dir. Ich bin immer noch Herr in diesem Haus. Und das Zeichen dafür ist, meine Frau gehört mir. Über alles andere kannst du verfügen, über alles andere hast du Recht zu bestimmen, aber hier nicht. Es ist ein Zeichen der Herrschaft Gottes. Und darum war diese Frucht verboten. Nun drittens, warum war das Essen der Frucht so schlimm? Also wir sehen, es war verboten, okay. Das war der Grund dahinter. Aber wieso war es eigentlich das Essen an sich so schlimm, so böse? Es hat zum einen mit den Umständen dieser Sünde zu tun. Die Umstände, in denen Adam und Eva sich befanden und die Umstände von diesem Sündenfall, sie verschlimmern noch die Bosheit dieser Tat. Zum einen die Ausgangslage. Adam und Eva waren sündlos. Sie waren vollkommen gerecht. Sie waren in einem glücklichen Zustand. Ihnen wurde nie irgendein Schaden zugefügt. Wir kennen das heute, oder? Dann schlägt ein Kind das andere und dann sagt man, ja gut, das Kind hat aber auch gerade besonders viel Stress und es hat auch ein schwieriges Elternhaus und da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Bei Adam und Eva war das nicht so. Ihre Sünde ist nicht zu entschuldigen durch irgendwelche Taten, die ihnen zugefügt wurden. Oder durch irgendeine Verdorbenheit, die bereits ihre Natur umschlossen hat. Nein, sie waren völlig sinnlos, völlig gerecht, völlig glücklich, völlig geneigt zum Guten. Und umso tiefer war nun dieser Fall zum Bösen. Außerdem, die Sache selbst, für die sie gesündigt haben. Was war es? Es war eine kleine, völlig unnötige Sache. Es war nicht der eine Baum in einer großen Wüste, die einzige Wasserquelle in größter Dürre. Es war ein Baum unter Hunderten, unter Tausenden von Bäumen, die alle voller köstlicher und gut aussehender Frucht war. Es war nicht Hunger, es war nicht Durst, es war nicht Notwendigkeit. Es war noch nicht mal irgendetwas, was viel kostbarer war als etwas anderes. Ihr erinnert euch, Achan im Kampf um Jericho, er hat gesündigt, weil er sah Gold und einen wunderbaren Mantel. Und er versteckte es und sündigte gegen das Gebot Gottes. Oder Judas? Er verriet Jesus um 30 Silberstücke. Oder David? Er sündigte wegen Bathseba, die er begehrte. Aber vergleich das einmal mit der Situation. Adam und Eva, sie sündigten wegen einer kleinen Frucht von vielen. Solch eine unbedeutende Sache, scheinbar. Solch eine unnötige Sache. Und doch taten sie es. Und das verschlimmert die Bosheit dieser Sünde. Auch wenn es vielleicht scheinbar so klein ist. Gerade diese Kleinigkeit verschlimmert das Wesen dieser Sünde. Und auch die Person, gegen die gesündigt wurde. Hier wurde gegen Gott gesündigt, dem sie alles schulden. Alles gehört ihm, er hat ihnen alles bereitet, er hat ihnen Leben geschenkt und alles in Güte bereitet, dass sie genießen können im Garten Eden, im Garten der Wonne, dass sie keinen Mangel hatten. Und mit dieser einen Sache, wo sie gegen Gott sündigen können, haben sie gesündigt. Sie haben gegen Gott gesündigt und gleichzeitig gegen sich selbst, gegen ihre Seele und gegen ihren Leib. Wir sehen, dass sie ihre Augen aufgetan werden und sie sehen ihre eigene Blöße, ihre eigene Nacktheit und ihr Körper fängt an, sterblich zu werden. Und auch ihre Seele, sie ist gefallen. Sie sündigen gegen sich selbst. Ja, sie schaden sich selbst und auch noch all ihren Nachkommen. Sie hatten damals noch keine Kinder. Aber aus ihnen ist die ganze Menschheit entsprungen. Und aufgrund dieser einen Sünde kam alles Leid, was wir in dieser Welt kennen. Aller Schmerz, alle Not, all das, worunter wir leiden in dieser zeitlichen Welt, all das kam aufgrund dieser einen Sünde. Sagte mal jemand, noch nie hat eine einzige Sünde gegen so viele Personen gerichtet wie diese. Gegen Gott, gegen sich selbst und gegen alle Menschen. Diese eine scheinbar so kleine Sünde. Und dann auch der Ort der Sünde, das Paradies Gottes. Sie waren an dem perfekten Ort, an dem, wo sie wirklich keinen Mangel hatten, wo alles die Herrlichkeit Gottes bezeugte, wo alles darauf hinwies, wie freundlich und wie gütig und herrlich Gott ist. Und in diesem Umfeld sündigten sie. Und was auch noch dazu führt, dass diese Sünde so schlimm war, ist das Wesen der Sünde. Gott hat dieses eine besondere Verbot gegeben, nicht von dem Baum zu essen, der Erkenntnis des Guten und Bösen, in welchem er Adam und Eva prüfen wollte, ob sie ihm wirklich lieb haben und vertrauen. Aber in gewisser Weise ist das ganze Moralgesetz Gottes auch in diesem einen Verbot eingeschlossen. So wie wir ja auch lesen im Neuen Testament, das ganze Gebot kann auch zusammengefasst werden in du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. So können wir auch in diesem einen Verbot durchaus das Moralgesetz sehen. Indem Adam nämlich diese verbotene Frucht gegessen hat, brach er nicht nur ein scheinbar kleines oder geringes Gebot, sondern indem er diese Frucht aß, trotz direktem Verbot Gottes, da brach er vielerlei Weise das Moralgesetz. Ein paar Beispiele. Der Teufel in Form der Schlange, er sagte, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, mit diesem Wunsch nahm der Mensch die Frucht und wählte damit einen anderen Gott. Er wollte selbst sein wie Gott. Er trat die Autorität und den Namen des einen wahren Gottes damit mit Füßen. Er hatte einen anderen Gott, denn er wollte selbst wie Gott sein. Indem er die Lüge glaubte, dass Gott nur aus Geiz und Unwillen diese Frucht vorenthält, damit verunehrt er auch den Namen Gottes, denn er glaubte Gottes Wort nicht. Er verunehrte Gott als seinen Vater in höchster Weise. Wir lernen, dass Adam von Gott war, so dass Gott ihn wie einen Sohn aufnahm. Aber Adam, er verunehrte Gott. Er war des Mordes schuldig, denn er tötete sich selbst und seine Nachkommenschaft an Leib und Seele. Es gibt keinen größeren Mörder als Adam. Er hat auch gestohlen, denn er stahl Gott die Frucht des Baumes, der ihm gehörte. Und er stahl auch sich selbst und seinen Nachkommen die Freude und die Unschuld. Er nahm die Lüge der Schlange, das falsche Zeugnis an und er handelte danach, obwohl er eigentlich wusste, dass es falsch war. Das ist nicht viel besser, als selbst zu lügen. Und schließlich begehrte er das Eigentum eines anderen, nämlich die Stellung und die Ehre Gottes, dem er gleich sein wollte. Diese eine Sünde, sie beinhaltet weiter Untreue und Stolz, Undankbarkeit, Verachtung, Misstrauen, Grausamkeit und vieles mehr. In dieser einen Sünde ist enthalten eine Vielzahl an Bosheit und sündigen Äußerungen. Es war keine scheinbar harmlose Sünde, die Gott nur irgendwie aufgebauscht hat, als wäre es etwas viel Größeres, was es ist. Nein, vielmehr umgekehrt. Wir müssen verstehen, wie ein Übermaß an Bosheit und Schlechtigkeit in dieser einen scheinbar so kleinen und geringen Sünde war. Es ist keine harmlose Sünde wie der Apfelklau aus Nachbarsgarten, sondern eine grobe Übertretung fast sämtlicher moralischer Gebote. Und auch die Wirkung der Sünde macht es so schlimm. Es ist eine Verunehrung Gottes. Gott hat den Menschen geschaffen, wozu? Um ihn zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Und was macht der Mensch? Genau das Gegenteil. Er stößt die Freude am Herrn weg, weil er selbst sein will wie Gott und meint, Gott gebe ihm nicht genug und er verunehrt Gott, indem er ihm nicht glaubt. Und genau das tut, das eine tut, was Gott verboten hat. Es ist die größte Verunehrung Gottes, die der Mensch tun konnte. Und außerdem wurde das Bild Gottes im Menschen verzerrt. Stell euch mal vor, ein Künstler-Ehepaar. Der Mann, er ist ein Maler oder ein Bildhauer und er steckt viel Arbeit rein und all seine Freude und Kraft und so manches an Geld, um eine wunderbare Skulptur zu gestalten. Und irgendwann haben sie einen großen Krach, einen Ehekrach, einen Ehestreit. Und die Frau, um ihrem Mann wirklich weh zu tun, geht in sein Atelier und schlägt diese Skulptur in 1000 Stücke. Einfach um das, was ihm wertvoll ist, um das, was seine Kunstfertigkeit ausdrückt, um es zu zerstören. Und das hat der Mensch getan. Der Mensch, er allein, ist im Bild Gottes geschaffen. Und durch die Sünde hat der Mensch genau das verzerrt und entartet, was eigentlich auf Gott hinweisen sollte, woran er Freude hatte, was aufzeigen sollte, wie herrlich Gott ist. Und dann, wir haben schon genannt, der Verfall der gesamten Nachkommenschaft und der ganzen Schöpfung. Mit dem Menschen ist auch die Schöpfung gefallen. Alles ist der Verweslichkeit preisgegeben. Der Tod ist hindurchgedrungen zu allem und der Zorn Gottes lastet auf der gefallenen Menschheit. Was für eine Wirkung, diese eine Sünde. Und darum wollen wir drei Anwendungen herausnehmen. Unterschätze keine kleinen Sünden. Diese Szene hier im Garten Eden, sie wird von vielen belächelt. Sie hört sich für viele an wie ein Märchen. So soll der ganze Ruin, das ganze Verderben der Menschheit, all das Leid und all diese Gefallenheit zustande gekommen sein, wegen sowas? Wegen so einem Kinkelitz? Und man verachtet das Wort Gottes deswegen. Dabei soll es uns eine klare Warnung sein. Oh, verachte keine kleinen Sünden. Halte Sünde nicht für klein. Denn in einer scheinbar kleinen Tat kann sich eine ganze Welt von Bosheit verbergen. Und darum kämpfe an, schon früh in deinem Herzen, auch gegen die sündigen Neigungen. Prüfe dein Herz. Das ist die zweite Anwendung. Prüfe dein Herz. Was wir bei Adam und Eva sehen, ist ein Fortschritt. Ein Hören auf das, was die Schlange sagt. Ein Reagieren mit einer sinnlichen Begierde. Wo plötzlich diese Worte hinführen zu einem Hochmut des Lebens. Zu einem hohen Denken von sich selbst und einem geringen Denken von Gott. Und das führt zur Sünde. Und so sollen wir lernen, und auch das ist ein Grund, warum die Bibel das uns hier so detailliert beschreibt, dass wir schon früh anfangen, dagegen anzugehen, zu sagen, halt, stopp, ich weiß, wo das hinführt. Und drittens, vertraue Christus dem einzigen Gegenmittel. Ich habe eingangs erwähnt, ein kurioses Phänomen. Fast immer, wo man einen manchen Nelbaum findet, ist in unmittelbarer Nähe auch der Baum mit dem Gegengift. Und tatsächlich hat Gott es auch so gemacht. Neben dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war der Baum des Lebens. Ein Hinweis auch auf Christus. Er ist unser Gegenmittel. Er ist unser Gegengift. Er allein. Adam, er aß von dem verbotenen Baum. Christus hing am verfluchten Holz. Adams unachtsame Liebe zu seiner Frau führte ihn zur Sünde. Aber Christi, lautere, hingebungsvolle Liebe zu seiner Braut führte ihm zur stellvertretenden Sühne. Adam befriedigte seine sinnliche Lust mit der süßen, verbotenen Frucht und darum bekam Christus Essig mit Galle vermischt am Kreuz von Golgatha. Adam sündigte im Garten, Christus wurde im Garten begraben. Durch das Essen kam die Sünde zu allen Menschen, zur Verdammnis. Durch das Essen des Leibes und das Trinken des Blutes Christi empfangen wir geistliches Leben. Vertraue dich Christus an. Erkenne, dass nicht dein Wille oder deine Kraft oder dein Verstand das Gegengift ist gegen die Sünde und auch nicht gegen die Listen des Teufels. Christus ist es. Christus ist es. Er führt uns. Er gibt uns Anteil am Baum des Lebens. Er hat bereitet, was wir brauchen, um uns von dem tödlichen Gift der Sünde zu erlösen. Und darum, lasst uns ihm anvertrauen. Dazu helfe uns Gott. Amen.